Das war es noch nicht, ein biografisches Gespräch mit Serda Sumunju. Serda, wir kommen jetzt in die Zeit, in der wir uns kennengelernt haben. Und das war, wie du richtig gesagt hast, in einem Instagram-Livestream. Damals hast du ja noch mit Florian regelmäßig auf Instagram Live-Schalten gemacht. Und ich bin da irgendwie mal so zufällig reingeraten. Und wir haben uns dann eine Viertelstunde zu dritt miteinander unterhalten. Und dann ging ich da raus und dachte mir, ja, das war jetzt deine Viertelstunde. Schön war's. Und es hat ja dann mehrere Monate gedauert, bis ich dann plötzlich wieder von dir angeschrieben wurde. Und damals hast du ein Format gemacht, das war die Extreme Late Night. Möchtest du kurz erklären, was das war?
Ja, gerne. Das war natürlich eine Reaktion auf die Umstände durch Corona und die Unmöglichkeit zu arbeiten, jedenfalls auf der Bühne und vor Publikum. Und deswegen haben wir beschlossen, über einen Kontakt von Jürgen mit einem Produzenten Jörg Strombach und einem ausführenden Produzenten Dave Felten, eine Sendung zu machen, die man streamen kann. Also eine Streaming-Live-Sendung, zu der Zuschauer dazugeschaltet werden konnten, zu der wir aber auch Gäste vor Ort hatten und in der wir einfach versucht haben, ja, Programm, wildes Programm zu machen.
Und das war wirklich wie so, das war wieder wie bei Tele5 so wir spielen mal Fernsehen nach, ne? Eben so ein bisschen halt absurd auch, aber auch so ein bisschen immer in dieser Imitation dessen, was so eine Late-Night-Show ist, auch mit den Elementen. Ne? Es gab einen Anfangs-Stand-Up, es gab verschiedene Gäste, es gab dann mit mir einen Show-Praktikanten. Aber es war halt auch immer mit dieser Idee der interaktiven Ebene. Nämlich, dass Zuschauer ein spezielles Ticket kaufen konnten, über das sie sich reinschalten konnten in die Sendung und auch teilweise mitmachen, interagieren konnten. Davon gab es, ich glaube, insgesamt wie viele Sendungen?
6 oder 8, ich weiß es nicht.
5 oder 6. Es waren auf jeden Fall nicht so viele, weil die Sendung dann etwas vorzeitig endete. Mhm. Können wir erzählen, was da passiert ist?
Klar können wir das. Also wir haben diese Sendung gemacht mit viel Eigeninitiative und wenig Geld. Ja. Und alles, was wir zur Verfügung hatten, war das, was Jörg uns zur Verfügung gestellt hat, nämlich sein Studio in Berlin und unsere Arbeitskraft. Also auch Dave, der das mitproduziert hat, die meisten, die dabei waren, haben unentgeltlich gearbeitet oder für kleines Geld. Und das, was wir verdient haben, haben wir verdient über das, was die Zuschauer bezahlt haben für diese Tickets, die sie dann gekauft haben. Ja. Entweder interaktiv, so dass sie sich dazuschalten lassen konnten oder einfach nur als Zuschauer, ohne dass man sie wahrgenommen hat. Und das war natürlich für uns alle ein großes Experiment. Wir mussten uns alle erstmal daran gewöhnen, wie das ist. Aber es war zugleich auch ein Versuch, eine Late-Night-Show zu machen, wie es sie vielleicht im Fernsehen gar nicht geben würde, auch aufgrund der Gegebenheiten, die wir hatten, aber auch aufgrund des Anspruchs, den wir sowieso schon verfolgten, nämlich rauszugehen aus diesen vorgefertigten Rastern. Und es hat ein bisschen gedauert, bis wir uns daran gewöhnt haben. Also die ersten 2 Folgen waren noch sehr holprig, auch aufgrund der technischen Bedingungen. Aber dann fanden wir mehr und mehr zu einer Form, die uns allen Spaß gemacht hat und mit der wir sehr zufrieden waren und an die wir auch sehr geglaubt haben. Wir gingen alle davon aus, erstmal, dass Corona länger dauern würde, aber wir wollten auch das, was wir da entwickelt hatten, noch weiterführen. Es scheiterte dann letztendlich nur daran, dass nach dem Ende von Corona die regulären Jobs wieder anfingen und diejenigen, die während Corona viel Zeit hatten, plötzlich keine Zeit mehr hatten. Und es einfach unmöglich war, das alles noch unter einem Dach zu vereinen, ohne dass man viele Kompromisse einging oder eben dann plötzlich hätte viel Geld zahlen müssen. Und deswegen mussten wir leider dieses Projekt frühzeitig beenden.
Ja, das war sehr schade, weil auch ich, so als jemand, der da so mitgemacht hat, immer das Gefühl hatte, da kann man viel noch mitmachen. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass das auch immer doch schwierig geblieben ist. Es war immer technisch eine gewisse Herausforderung. Es gab ja auch immer wieder kleinere Probleme, weil das eben etwas war, was wir da von der Pike auf irgendwie uns ausdenken mussten. Mittlerweile gibt es solche Formate mehr. Damals war das relativ unheard of. es gab mal auch den Versuch, sowas, glaube ich, bei Schläferz zu machen irgendwie, also mit Oliver Kalkofe, was auch in diesem Studio produziert wurde. Aber so ganz war dieses Format noch nicht ausgereift, als wir das probiert haben. Und es war auch, glaube ich, noch etwas, was die Leute noch nicht so ganz verstanden haben. Also auch die Zuschauer nicht. Die, glaube ich, auch ein bisschen irritiert davon waren, nanu, das ist hier irgendwie ein Format, für das ich jetzt aber Geld bezahlen muss, damit ich das mir irgendwie angucken kann. Und dann muss ich mehr Geld bezahlen, wenn ich dabei sein will. Das war für die Leute vielleicht zwischenzeitlich auch so ein bisschen abstrakt. Ich habe auf jeden Fall mir so gedacht, so, ey, wenn man das jetzt eine Weile lang durchzieht und vielleicht auch in einer höheren Frequenz als alle 3 Monate, dann könnte man damit echt was machen. Es ist dann leider so ein bisschen, ja, so eben vorzeitig beendet
worden. Im Sande verlaufen.
Ja, im Sande verlaufen. Aber es war ja der Grundstein dafür, dass wir dann mehr miteinander gearbeitet haben. Und zwar kamst du irgendwann, das war, glaube ich, nach der 2. Folge, die wir, also bei der ich mit dabei war, kamst du dann so zu mir und meinte so, ey, wollen wir nicht noch einen Podcast machen? Und das war für mich natürlich, ja, das ist halt so, hätte man mir 1 Million Euro angeboten. Ich war halt so, ich war halt damals 19 Jahre alt. Das war ja schon der absolute Wahnsinn für mich, dass du überhaupt noch mal auf mich zugekommen bist. Und dann aber eben diese Anfrage, ob wir nicht einen monatlichen Podcast machen wollen, das war noch mal eine Nummer mehr, weil das ja auch eine andere Form der Öffentlichkeit noch mal ist, nämlich bei einem breiteren Publikum, wenn es ein Podcast ist, der allgemein zugänglich ist. Und so haben wir dann angefangen im Dezember 2021 damit monatlich diesen Podcast zu machen. Und das war eine ausgesprochen spannende Zeit. Warum hast du das eigentlich machen wollen? Weil du warst ja jetzt nicht arm an Projekten in dieser Zeit.
Nee, das war ich nicht. Aber es war natürlich oder ist immer noch für mich spannend zu sehen, welche Möglichkeiten auch Zusammenarbeiten bringen mit Menschen, die vielleicht nicht aus dem Metier kommen oder die noch unerfahren sind und wie man dann Dinge entwickeln kann, die viel lebendiger sind als Dinge, die man mit etablierten Leuten macht oder mit Fernsehsendern oder mit Radiosendern oder mit eben einer sehr institutionalisierten Form von Angebot. Und das klingt jetzt sehr sachlich. Natürlich warst du mir einfach auch sympathisch und ich dachte, Mensch, der hat irgendwie was drauf, der ist jung, der kann sprechen, der sieht vor der Kamera gut aus. Und ich hatte eben auch Lust, einen Podcast zu haben, in dem ich erstmal sagen kann, was ich will. Wir haben ja eben über den Podcast mit Florian gesprochen und da wurde das ja zum Schluss immer schwieriger. Und ich fühlte mich immer mehr eingeengt und so, wie als würde ich da etwas abliefern. Und in unserem Podcast war das immer so, dass ich ein echtes Gespräch geführt habe und bei dem Gespräch auch nicht daran dachte und überhaupt nicht in Erwägung zog, mich in irgendeiner Form einzuschränken, aus Angst davor, dass jemand das benutzen oder missverstehen oder in irgendeiner Form gegen mich verwenden könnte.
Wir haben es ja trotzdem hin und wieder auch gehabt, dass wir auch von uns aus dann gesagt haben, hey, vielleicht sollten wir das nochmal schneiden. Wir haben auch mehrfach Folgen komplett neu aufgenommen. Ja. Aber es war eben eine Entscheidung, die wir freiheitlich für uns treffen konnten. Ja. Während bei Radio 1 eben immer das Problem war, dass man dass ein Künstler nicht nur seine eigenen Interessen als Künstler verfolgen konnte, sondern eben auch berücksichtigen musste, dass es dort einen Sender gab, der auch Interessen hatte, berechtigterweise. Es war ja ein Agreement, was man gefunden hatte.
Ja, es ist der feine Unterschied zwischen Pragmatismus und Gefälligkeit.
Ja.
Also wir haben das aus sehr pragmatischen Gründen getan, weil wir uns einfach Ärger ersparen wollten. Aber im Falle von Radio 1 war das unheimlich oft jemandem einen Gefallen tun, also nicht etwas tun wollen, um seiner selbst willen, sondern jemandem einen Gefallen zu tun, um ihn damit in irgendeiner Form zu pleasen.
Das kann gut sein, also das ist dann auch etwas, was mir zunehmend dann aufgefallen ist, war so, okay, krass, wie viel dann doch hier nochmal sich verändert. Und mir ist das dann insbesondere aufgefallen, als ich mal bei einer anderen Sendung gearbeitet habe und feststellte so, okay, die wird nicht gegengehört, bevor sie gesendet wird. Das können wir ja jetzt auch erzählen. Also die Blaue Stunde wurde eigentlich immer, wenn sie nicht live war, vorher gegengehört. Und es war auch so, dass wir zum Beispiel die letzte Sendung, obwohl wir das eigentlich geplant hatten, auch nicht live gemacht haben, weil es die Bitte gab, dass man die Möglichkeit hat, vorher nochmal einzugreifen. Rückblickend waren wir vielleicht sogar auch ein bisschen dankbar dafür, weil es dann auch eine Sache gab, die wir daran nochmal ändern wollten. Insofern war das vielleicht gar nicht die dümmste Idee, aber es fiel mir eben auf. Und es war dann eben insbesondere im Kontrast zu dem, was wir gemacht haben, was wir ja dann auch oft eben in einem Live-Setting gemacht haben, über Instagram oder YouTube schalten, dass wir da eben bedeutend unbefangener agieren konnten.
Wir reden ja jetzt im Allgemeinen über den Umgang von Medien mit Künstlern und mit der Freiheit der Kunst und der Ängstlichkeit vor der Freiheit der Kunst. Und das ist ein weites Feld. Also da können wir jetzt das Beispiel bringen der Erfahrungen, die wir gemacht haben mit Radio 1. Aber dazu muss man eben auch sagen, dass Radio 1 eigentlich das Maximum ist an Freiheit, was man sich vorstellen kann. Und dass dieser Sender ein sehr liberaler und toleranter Sender ist und diejenigen, die dort arbeiten, auch Menschen sind, die das gleiche Ziel verfolgen, wie man selbst, nur eben, dass sie in anderen Zusammenhängen und Umständen arbeiten, als wir das tun.
Man muss auch sagen, dass Radio 1 sich in anderen Situationen auch wirklich vorbildlich
verhalten hat. Ja, das muss man der Fairness halber sagen. Aber wenn wir jetzt etwas allgemeiner bleiben und nochmal vielleicht auf die Biografie zu sprechen kommen, das war eben auch Part meiner künstlerischen Arbeit und Erfahrung, die ich gesammelt habe und sammeln wollte, dass ich erfahren habe, wie das ist, also wie das ist, in einem öffentlich-rechtlichen Sender zu arbeiten. Ich kannte das natürlich schon vorher, aber nicht in dieser Form. In der Heute-Show beim ZDF war das vielleicht ähnlich. Bei den Auftritten, den vielen Auftritten, die ich dann hatte, bei den Solo-Stand-Ups, war das kaum vergleichbar, weil ich natürlich nicht in die Struktur eines Senders eingegliedert war und in dieser Regelmäßigkeit auch nicht präsent sein musste. Das war ja zugleich Belastung und Herausforderung. Und die Essenz dessen, was ich dort erfahren habe und was ich daraus gelernt habe und heute noch als sehr wertvolle Erfahrung ziehe, ist, dass ich denke, dass wir in Deutschland froh sein können, dass wir das haben, dass die Kritik an den öffentlich-rechtlichen Sendern oft auch berechtigt ist, weil sie sehr selbstherrlich sind und sehr selbstgerecht agieren, dass aber auch viele dieser Kritiken überzogen sind und man gar nicht weiß, was es bedeuten würde, wenn wir diese wichtige Institution nicht hätten, diese Bildungsinstitution, diese Institution, die auch manchmal vielleicht vermissen lässt, dass sie neutral ist und tendenziös wirkt, aber alles in allem doch durch die Kontrolle, die sie durch die Gremien erfährt, weitaus unabhängiger und trotzdem informativer ist als alles, was wir sonst von privaten Sendern oder von den sogenannten unabhängigen Medien im Internet bekommen. Denn auch wenn die unabhängigen Medien, die ja gerade großen Zuspruch erfahren im Internet, suggerieren, dass sie unabhängig seien, stehen auch hinter diesen Medien, zum Beispiel bei News oder bei sonstigen Kanälen, finanzkräftige Betreiber, die ihre Interessen damit verfolgen und ihre politischen Interessen sogar auf eine Art und Weise propagieren, wie ich sie äußerst fragwürdig und schädlich finde und ja in der Regel sogar auch als polemisch wahrnehme.
Wir haben ja jetzt auch über Reaktionen, insbesondere auf Skandale innerhalb des Podcasts gesprochen. Was wir bisher aber noch gar nicht besprochen haben, ist generell, wie hast du dich in den Medien wahrgenommen gefühlt, wenn Zeitungen über dich geschrieben haben? Was für ein Gefühl war das? Glaubst du, diese Leute sind dir fair begegnet? Oder war das größtenteils eine Geschichte der Missverständnisse?
Nein, das war nicht eine Geschichte der Missverständnisse. Das war eine sehr vielschichtige Geschichte, die ja auch keinen direkten Zusammenhang hat. Also es gibt ja keine Verbindung zwischen den einzelnen Medien, aber es gibt natürlich Dinge, auf die man sich bezieht. Und es ist leider heute auch ein Zeichen der Zeit und eine Entwicklung, die ich gar nicht so gut und begrüßenswert finde, dass das, was früher Recherche war, heute sich reduziert auf einen Klick bei Wikipedia und unheimlich vieles dann einfach nur übernommen und reproduziert wird, obwohl man gar nicht weiß, ob das so verifizierbar ist. Also da hätte ich mir in der Vergangenheit und in der näheren Vergangenheit häufiger gewünscht, dass die Redakteure, die Sender sich mehr mit dem befassen, was ich eigentlich tue und woher ich komme und wohin ich will. Stattdessen, das lässt sich leider nicht vermeiden, ist man irgendwann in einem Image festgefahren und aus diesem Image kommt man auch schlecht wieder raus und man beantwortet letztendlich Fragen, die man schon 1000-mal gestellt bekommen hat.
Eine Sache, über die wir auch bisher noch gar nicht gesprochen haben, die wir jetzt aber unbedingt noch anbringen sollten, bevor wir es vergessen, ist, dass du ja zusätzlich im Jahr 2017 auch als Kanzler kandidiert hast für die Partei. Du warst selber nie Mitglied der Partei. Wie kam das denn zustande? War das deine Idee? War das irgendwie so eine Schnapsidee, die sich dann irgendwann in diese Wirklichkeit übersetzt hat? Oder was ist da passiert, dass es dann hieß, warum nicht mal ein Türke?
Das war sehr spontan. Ich hatte über Samira El Ouazil den Kontakt von Martin Sonneborn und habe dann Martin Sonneborn einfach angerufen und gesagt, sag mal, die nächste Bundestagswahl, habt ihr da eigentlich einen Kanzlerkandidaten? Und er sagte, nö, warum fragst du? Und ich habe gesagt, ja, also ich würde mir vorstellen, dass ich das machen
Es
könnte.
ist auch sehr uneitel, sich selbst als Kanzlerkandidat
Irgendwie ja,
vorzuschlagen,
ne?
ja.
Aber ich habe ja auch bei Radio 1 damals angerufen und gesagt, darf ich eine Radiosendung haben? Also tu mir da nichts. Also ich finde das okay. Wenn man eine Idee hat, warum soll man nicht fragen? Da bin ich sehr uneitel. Naja, und dann habe ich mit Martin mich getroffen in Brüssel und wir waren beide der Meinung, dass das eine sehr gute Idee ist und so nahm das seinen Lauf und so wurde ich dann Kanzlerkandidat, obwohl ich eben nicht in der Partei war und auch mich mit dieser Partei so gar nicht identifiziert habe oder identifizieren wollte, denn ich bin kein Parteimensch. Ich möchte frei sein und ob ich rechts bin oder links, das entscheide ich selbst und ich lasse mich da nicht zuordnen. Weder das noch möchte ich irgendwie mich festlegen. Ich glaube, dass politische Ansichten heutzutage sehr variabel sind und immer eine Mischung aus unterschiedlichen politischen Richtungen sein können, dürfen, müssen. Denn wir leben nicht in Zeiten, in denen man zuordnen konnte, was rechts und links ist, sondern wir leben in Zeiten, die auch zum Teil neue Antworten auf sehr kontroverse Themen erfordern. Und trotzdem war es ein Experiment. Es war zum Teil natürlich auch eine Parodie. Mir war es dann manchmal zu viel Parodie und ich merkte, es verlässt jetzt die Grenze der Ernsthaftigkeit zu sehr. Aber es hat großen Spaß gemacht und es war vor allem ein großer Erfolg, wenn man mal sieht. Ich habe in Berlin, im Prenzlauer Berg Friedrichshain, das war mein Wahlbezirk, 7,2% der Stimmen bekommen. Also insgesamt, glaube ich, 13.500 abgegebene Stimmen. Und bundesweit sind wir knapp über 1 Million Stimmen gewesen. Dann ist das ein Riesenerfolg mit einer Partei, die Politik als Ironiegeschäft betreibt. Und ich habe dann aber trotzdem nach dieser Wahl, bei der mir nachher wirklich Angst und Bange wurde, dass ich vielleicht wirklich einen Sitz im Parlament bekomme, nochmal mit Martin gesprochen und gesagt, ich glaube, das war nun wirklich das Ende der Ironie. Ich glaube, wir werden das nicht weitermachen können, wenn wir nicht anfangen, auch ernsthafte politische Positionen zu vertreten. Und ich glaube, dass das Martin auch verstanden hat, nicht weil ich es ihm vorgeschlagen habe, sondern weil es auch ein Prozess war, der parallel in ihm stattfand. Und deswegen sehe ich ihn heute auch mit anderen Augen. Wenn ich seine Reden im Europaparlament höre, dann sind die wesentlich ernsthafter und wesentlich politischer, als das zu Zeiten von Titanic und der Gründungszeit der Partei noch war.
Ja, dieses Ende der Ironie ist irgendwie generell so ein Gefühl, was für mich über diesen letzten Jahren steht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich das in deiner Arbeit reflektiert. Denn auch deine Arbeit ging ja immer mehr weg von ironischen Dingen, auch zu Punkten, wo du dann auf der Bühne angefangen hast, über Tagespolitik zu sprechen und nicht mehr an das Kunstverständnis des Publikums zu appellieren, sondern an ihre Vernunft generell.
Ja, das ist so. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, dass meine Ich-Werdung als Künstler nahezu abgeschlossen ist und ich nicht mehr auf der Suche bin nach einer künstlerischen Identität, sondern dass ich mich darauf verlassen kann, diese gefunden zu haben und von dieser Warte aus ganz anders agiere als jemand, der noch unsicher ist. Ich bin mir mittlerweile sehr sicher, warum ich diese Arbeit mache und wie ich sie zu machen habe, damit sie die Effekte erzielt, die ich damit erzielen will. Und es ist ein großes Geschenk, dass ich die Möglichkeit habe zu variieren, wo, wann und wie ich diese Arbeit mache. Und etwas, was du schon vorher erwähnt hast, wird zunehmend wichtiger, nämlich dass ich diese Arbeit unabhängig mache und nicht mehr mich in Systeme begebe oder in Verpflichtungen, die ich nicht einhalten kann und zu denen ich nicht passe, sondern dass ich mir selbst aussuche, wo ich am besten wie stattfinde und wo ich mich und das, was ich zu der Zeit denke, am besten, am ehrlichsten repräsentiere und wie ich auch selbst in Kauf nehmen kann und wie ich damit umgehen kann, dass die Dinge, die ich sage, vielleicht manchmal Widerstand auslösen und wie ich diesen Widerstand in irgendeiner Form sogar konstruktiv, kreativ absorbieren kann. Aber das ist eine Arbeit am Kern und das ist für mich sehr befriedigend, weil die Arbeit an der Peripherie, das Bemühen darum, überhaupt erstmal wahrgenommen zu werden, sehr aufreibend war und mich verschlissen hat.
Du, das, was du tust, verlangt eine gewisse Konsequenz und eben auch eine Toleranz dafür, es auszuhalten, wenn es mal nicht funktioniert. Hat sich was in deinem Umgang mit damit geändert in den letzten 40 Jahren?
Das weiß ich nicht. Also es geht in beide Richtungen eigentlich. Ich bin manchmal ungeduldiger, aber ich bin manchmal auch sehr geduldig. Das eine wie das andere hat mit Erfahrung zu tun. Ich kann mittlerweile Dinge aushalten, die ich vor 30 oder 40 Jahren nicht ausgehalten hätte. Aber manchmal fehlt mir auch ja, schlicht und einfach die Geduld, Dinge auszuhalten, die ich schon oft erlebt habe und wo ich einfach den Verlauf im Vorhinein schon erkenne und abschätzen kann, wohin es führt. Deswegen, das ist eine Mischung. Also beides und deswegen würde ich das jetzt auch gar nicht werten und sagen, es ist gut oder schlecht, sondern es ist eine Flexibilität, die ich mir angearbeitet habe, die ich mir erarbeitet habe, mit Dingen so umzugehen, wie es erforderlich ist.
Tut dir das trotzdem weh?
Was genau?
Das Missverständnis.
Nein, also der Begriff wehtun taucht, auch wenn das jetzt kokett klingt, kaum in meiner Wahrnehmung auf. Also viele Menschen denken ja, ich wäre sehr eitel oder ich würde in irgendeiner Form taktisch agieren oder ich wäre ein Narzisst oder so oder wäre wehleidig, das kommt auch sehr oft vor. Aber ich erkenne mich darin nicht wieder. Also ich bin überhaupt nicht wehleidig. Ich akzeptiere eigentlich in der Regel immer, wenn etwas passiert, egal ob es gut ist oder schlecht. Ich halte mich nicht für einen Narzissten, obwohl ich von dem, was ich kann, überzeugt bin und auch versuche, das souverän zu vertreten, wenn ich das Gefühl habe, dass es richtig ist, was ich tue. Und alles andere bleibt der Wahrnehmung der Zuschauer und der Rezipienten überlassen. Ich glaube manchmal, dass da auch die Pferde mit den Zuschauern oder den Leuten, die mich sehen, durchgehen und dass sie auf mich projizieren. Vielleicht das, was sie von sich selbst kennen oder das, was sie an sich selbst nicht mögen, was ich dann in dem Moment repräsentiere, wo sie mich deuten. Aber das tut nicht weh, mir nicht. Also ich kann das, wenn ich das erkenne, in irgendeiner Form einordnen und ich kann es auch, wenn es nur dazu gedacht ist, mich zu verletzen, von mir fernhalten. Aber es gibt schon auch Momente, wo das Schutzschild nicht stark genug ist und Dinge in einen eindringen, die vielleicht nicht so angenehm sind und man erstmal eine Methode entwickeln muss, um sie wieder dorthin zu bringen, wo sie hingehören. Aber das ist ganz, ganz selten der Fall.
Warum hast du deine Bühnenkarriere beendet?
Ich habe ja die Karriere als Kabarettist und Comedian beendet. Karriere ist ein schreckliches Wort. Ich würde jetzt eher Werdegang, Arbeit oder sonst was dazu sagen. Meine Arbeit als Kabarettist oder Comedian. Weil das eine viel zu lange Phase war, in der ich etwas getan habe, was ich nicht als meine Berufung betrachte. Ich bin kein Kabarettist und ich bin auch kein Comedian. Ich bin Schauspieler, ich bin Musiker, ich bin Künstler. Und die Kunst, die ich mache, ist nicht festlegbar. Und ich möchte nicht in einem Genre verhaftet sein, dass ich nicht repräsentiere und dass ich auch nicht repräsentieren will und dessen Teil ich auch nicht sein möchte. Und deswegen war für mich klar, nach Abschluss dieser Tournee ist das Maximum erreicht. Ich habe alle Erfolge, die ich erzielen wollte, erzielt. Ich habe damit eine Menge Geld verdient. Ich habe auch viel Widerstand erfahren und diesen Widerstand habe ich auch manchmal besiegt. Und dieser Widerstand war nicht nur außerhalb, sondern auch in mir. Und jetzt ist ein Punkt, an dem ich deutlich spüre, dass das alles so gut erzählt ist, dass ich mich neuen Dingen widmen kann.
Musstest du dich quälen?
Ja, ich musste mich in den Momenten quälen, in denen ich zum Beispiel Kröten geschluckt habe. Also wo ich dann, darüber haben wir ausführlich gesprochen, in Diensten irgendeines Auftraggebers stand und entscheiden musste, ob ich mich jetzt, aus meiner Wahrnehmung heraus, war es ein Verbiegen, also ob ich mich verbiegen lasse oder ob ich auf Biegen und Brechen dagegen halte. Und da war es schon so, dass ich in manchen Momenten auch aus Loyalität zu den Menschen, mit denen ich das zusammen gemacht habe, klein beigegeben habe, wofür ich mich nicht schäme, aber worüber ich mich manchmal ärgere.
Was hast du erreicht?
Ganz ehrlich, ich glaube, das kann ich gar nicht bemessen und beurteilen. Und das sage ich jetzt auch nicht kokett oder aus so einer vorgetäuschten Bescheidenheit. Ich bin immer überrascht, wenn ich lese, wenn mir Menschen schreiben, wie viel ich in ihnen bewegt habe. Und ich habe das in den letzten Monaten besonders häufig erlebt, weil ich sehr viele Zuschriften bekommen habe von Menschen, die mir mitteilen wollten, wie traurig sie sind, dass ich nicht mehr auf die Bühne gehe und als Kabarettist oder Comedian arbeite. Und diese Überraschung hat mir zugleich gezeigt, dass es etwas, einen sehr gesunden Mechanismus in mir gibt, nämlich mich nicht auf etwas zu verlassen oder mich auf etwas zu setzen und niederzulassen in etwas, was sicher zu sein scheint. Nämlich der Gedanke, ich habe alles geleistet, ich bin super erfolgreich, ich bin der Beste, ich kann das und ich bin unverzichtbar, sondern immer wieder auch bei Null anzufangen. Und mich herauszufordern und meine Energie, das zu bewältigen, nicht daraus zu ziehen, dass ich mich berufe auf das, was ich schon geleistet habe, sondern meinen Fokus auf das zu richten, was ich noch leisten muss.
Warum bist du ein Einzelkämpfer geworden?
Das ist eine sehr gute Frage. Und ich weiß gar nicht, ob ich ein Einzelkämpfer bin. Ich habe lange Jahre ja im Ensemble gearbeitet und ich funktioniere auch in Ensembles. So ist das ja nicht, dass ich da immer widerspenstig bin und dass ich mich irgendwelchen Gemeinschaften zur Wehr setze, bloß weil sie eine Gemeinschaft sind. Aber ich glaube, diese Autarkie, die so nah an der Grenze zum Autismus ist, die hat etwas mit meiner Kindheit zu tun. Und meine Kindheit, die mich ja gelehrt hat, dass ich nur dann überlebe, wenn ich mit den Umständen zurechtkomme, ohne mich darauf zu berufen oder mich darauf zu verlassen, dass irgendjemand mich aus dieser Situation retten kann. Diese Erkenntnis ist heute auch noch ein Leitfaden in allem, was ich erlebe und erlebt habe. Und deswegen bin ich mir selber eigentlich der treueste Freund, Partner und Kollege geblieben.
Hattest du das Gefühl, dass es in deinem Leben ein wiederkehrendes Thema war, dass du im Zweifel allein gelassen wirst?
Puh, das ist eine sehr schwierige Frage mal wieder. Also ich habe sehr viel Loyalität erlebt, aber selten habe ich eine ausdauernde Loyalität erlebt, sondern es war immer eine situative Loyalität, die etwas damit zu tun hatte, dass sie zweckdienlich sein sollte. Also oft habe ich das erlebt, dass Leute eine andere Absicht damit verfolgt haben, mir zu suggerieren, dass sie loyal sind. Und diese Enttäuschung, die daraus resultiert, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, die ist so ein bisschen ein, ja, ein Bann geworden, der mich davon abhält, mich zu sehr auf etwas einzulassen, zu verlassen oder loszulassen. Also sowohl in privaten Beziehungen, die ja aufgrund der vielen Dinge, die ich hier erzählt habe, als auch in geschäftlichen Beziehungen, habe ich oft große Vorbehalte, weil ich, sagen wir mal ganz simpel, dem Braten nicht traue. Das ist zum einen gut, weil es ein Schutzmechanismus ist und so wie ein Sicherheitsgurt einen davon abhält, durch die Windschutzscheibe zu knallen, wenn man gegen die Wand fährt. Es ist zum anderen aber auch nicht gut, weil es einen hemmt und weil es einen in irgendeiner Form belastet, wie so ein Gewicht, das man am Fuß hat.
Gibt es irgendetwas, was du bereust?
Ja, es gibt sicher eine Menge, also privat habe ich ja schon gesagt, gibt es eine Menge Dinge, die ich bereue. Und das bezieht sich vor allem auch auf die Beziehung, die ich hatte. Ich glaube, dass kein Mensch, mit dem ich eine Beziehung hatte, keine Frau ein schlechter Mensch war. Das glaube ich nicht. Sondern all diese Menschen, diese Frauen, mit denen ich Liebesbeziehungen hatte, haben für sich aus ihrer Sicht richtig gehandelt. Und ich nehme ihnen das auch nicht übel, selbst wenn es sehr verletzend war. In manchen Dingen bereue ich weniger, also was meine Arbeit angeht und meine Konsequenz, meinen Fanatismus, bin ich sogar eher stolz darauf und bereue manchmal nicht noch radikaler gewesen zu sein. Also es hat sich auch irgendwann umgekehrt, diese Radikalität, die ich in meiner Jugend hatte, die mich ja so blind geführt hat und auch vieles hat überstehen lassen, die ist in zunehmendem Alter abgeschwächt worden, auch durch ja Ängste, neue Ängste, die hinzugekommen sind, durch Dinge, die auch in meiner Persönlichkeit für sehr viel Veränderung gesorgt haben, wie zum Beispiel dieses Ereignis in Wülfrath, wo ich ja komplett durchgerüttelt wurde und wo alle Werte und Festen, die ich in mir hatte, die ja auch dazu geführt haben, dass ich diese übertriebene Hybris hatte, in sich zusammengebrochen sind. Und deswegen bin ich heute wesentlich angstbestimmter, als ich das noch vor ein paar Jahren war. Und ja, und deswegen ist die Kehrseite dieser Ängstlichkeit manchmal auch, dass man oft zurückweicht oder zu oft aus meiner Sicht zurückweicht und manchmal auch faule Kompromisse eingeht. Also wie zum Beispiel eben beschrieben, ich hätte in manchen Dingen viel früher sagen müssen, das lasse ich mit mir so nicht machen. Ich möchte das nicht. Ich werde dann aussteigen. Ihr könnt mit mir so nicht umgehen. Da habe ich ganz oft klein beigegeben, weil ich vielleicht auch vor meiner eigenen Courage Angst hatte.
Würdest du das auch anders machen wollen, rückblickend?
Kann ich so umfassend nicht beantworten. Ja, nein, vielleicht. Also ja, das kommt sehr auf die Situation und auf das an, worüber wir sprechen. Nein, wenn es ein Prinzip wäre, also wenn ich jetzt aus Prinzip behaupten wollte, nein, alles ist gut, ich habe alles richtig gemacht, ich würde es genauso wieder machen. Das ist so eine Floskel, die kenne ich aus Interviews. Ich würde alles genauso wieder machen. Das ist Quatsch. Und vielleicht, ja, das ist abhängig von den Konstellationen. Also Konstellationen sind ja minimale Dinge. Also eine Beziehung kann ganz anders laufen, wenn du nur in einem Moment dieser Beziehung dich anders verhältst, als du es bis zu dem Zeitpunkt getan hast. Und das gilt für alle Beziehungen und auch für Geschäftsbeziehungen. Das kann alles anders laufen, wenn du dich nur minimal anders verhältst. Also diese Schrauben, an denen man drehen könnte, um in Zukunft Dinge anders zu machen, die kann man vor allen Dingen dann drehen, wenn man stetig mit sich selbst arbeitet und überprüft, ob man nicht auch einen großen, gewaltigen Anteil hat an den Konflikten, die sich im Leben einem in den Weg gestellt haben. Und das ist so das mein Prinzip oder mein Motto oder meine Maxime, die ich mir für die nächsten Jahre gestellt habe, dass ich auch geduldiger mit mir selbst, aber auch geduldiger mit den Umständen sein möchte, um Dinge sich entwickeln zu lassen und nicht so viel Druck zu machen, dass ich diese Entwicklung beeinflussen muss oder dass ich in dieser Entwicklung irgendeine wichtige Rolle spiele, sondern es gibt viele Gegebenheiten, in denen ich keine Rolle spiele und trotzdem irgendeine Funktion habe. Und dieses Maß an Selbstüberschätzung zu überwinden und nicht zu einer falschen Bescheidenheit werden zu lassen, weil man insgeheim doch sich selbst überschätzt, nur es öffentlich nicht zugeben will, das muss ich noch finden.
Das ist eine Form der Spiritualität.
Ja.
Wie hat sich denn die Spiritualität über die letzten 40 Jahre entwickelt?
Naja, in diesen vielen Stunden, die wir jetzt miteinander gesprochen haben, ist mir das nochmal bewusst geworden, dass ich viel gläubiger geworden bin, als ich das noch vor Jahrzehnten war. Und trotzdem aber in meiner Überzeugung, die ich damals als Jugendlicher oder Kind schon hatte, irgendetwas wie ein Glaube steckte. Aber dieser Glaube war nicht ein externer Gott, an den ich geglaubt habe, sondern er war zu Beginn meines Lebens ein interner Gott, an den ich glauben musste, um die Krisen und Rückschläge zu überleben, die ich erfahren habe. Und bis sich das in eine Form verwandelt hat, die nicht zerstörerisch ist, so wie sie am Anfang war, sondern die befruchtend sein kann, musste eine lange Zeit vergehen. Und am Ende dieser Zeit habe ich gemerkt, dass manchmal auch Dämonen waren, die ich für Götter gehalten habe. Und dass die wahren Götter, die ich heute ja immer wieder erkenne, zwar zuweilen die gleichen sind wie die, die mich damals umgeben haben. Zum Beispiel die Götter der Kunst, der Muse, der Leidenschaft in der Kunst. Aber dass meine Einstellung dazu anders geworden ist und ich die Kunst nicht mehr als Rettungsanker und Atemgerät benutze oder als Sauerstoffflasche in der Tiefe der Existenz, um das mal ein bisschen poetisch zu sagen, sondern dass ich die Kunst als einen Begleiter sehe und mich auch als einen Begleiter der Kunst betrachte, der dieser Beziehung in irgendeiner Weise verpflichtet ist. Also ich muss der Kunst etwas geben, so wie die Kunst mir sehr viel gegeben hat. Und das ist mein Lebensziel, das ist meine Lebensaufgabe, das ist meine Bestimmung. Und das ist etwas sehr Spirituelles, das ist etwas sehr Göttliches.
Als du jetzt im Dezember zum letzten Mal auf einer Bühne standest, ich glaube, es war in Augsburg. In Augsburg hattest du deine letzte Vorstellung mit dem Seelenheiler. Und dieser Moment, an dem du von der Bühne gegangen bist und der Abschlussapplaus vorbei war, du warst weg, es war wirklich vorbei. Wie war der ja?
Der war rückblickend betrachtet nüchterner, als man sich das vorstellt, und mir in dem Moment gar nicht so bewusst, wie vielleicht jetzt, wenn ich darüber spreche. Aber es gab andere Momente davor, in diesem etwas langgezogenen Abschied, in denen ich gemerkt habe, wie viel mir es bedeutet hat, dass die Menschen mir das gezeigt haben, was sie von mir denken und wie sie für mich fühlen. Und wie viel ich auch diesen Menschen bedeutet zu haben schien. Und das zu spüren in einem Moment, in dem ein unendlich langer Applaus auf mich niederregnet, der gar nicht aufhört, ist etwas Magisches. Also da steckt eine unglaublich magische Kraft drin, die auch nicht vergeht, also die sich ansammelt und kaum abbaut. Also etwas, auf das ich mich verlassen kann und, um dieses Wort jetzt nochmal final einzubringen, eine Heimat wird.
Du hast diese Heimat jetzt nicht aufgegeben, denke ich mal, sondern sie wird eine andere Form annehmen. Welche wird das sein?
Das kann ich schwer sagen, weil ich das nicht weiß und weil ich es auch noch nicht spüre. Aber ich merke zum Beispiel, dass auch diese Etappe jetzt, dieses Gespräch mit dir, diese Stunden, die wir verbracht haben, eine Erkenntnis hat und eine Erweiterung auch meines Horizonts im Blick auf mich selbst mit sich bringt. Und ich glaube, dass die Sinnlichkeit, über die wir gerade sprechen, die Spiritualität, die wir angedeutet haben, immer größeren Raum einnimmt in meinem Arbeiten oder in meinem Schaffen. Und dazu gehört hoffentlich auch die Rückkehr zur Musik wieder, der Ausdruck in Tönen und nicht in Sprache und in Worten und Begriffen und Begrifflichkeiten. Und dazu gehört vielleicht auch immer noch, das ist ja eine der treibendsten Kräfte seit Anfang meiner Arbeit, die Neugier, also auch das Risiko, mich auf etwas einzulassen, was ich vielleicht nicht kann oder nicht kenne. Und dazu gehört am Ende auch der Wunsch danach, vollkommen zu sein, also irgendetwas abzuschließen, aufzufüllen, perfekt zu machen, ja, also vollkommen zu sein. Und das bin ich noch nicht. Also ich merke, ich bin noch lange nicht an dem Punkt, an dem ich das Buch zuklappen kann und sagen kann, ich habe alles erzählt, sondern es ist ein Kapitel, ein fortgeschrittenes Kapitel in meinem Leben, das ich jetzt vielleicht zu zwei Dritteln gelebt habe. Und dieses letzte Drittel, in dem mir hoffentlich noch bevorsteht, weiser zu werden, geduldiger zu sein, meine Erfahrungen effizienter zu nutzen, aber auch mich selbst davor zu schützen, misshandelt zu werden, missbraucht zu werden, in die Irre geführt zu werden, Dinge zu tun, die ich nicht tun will. Das ist jetzt noch vor mir und ich weiß nicht, wohin es führt, aber ich bin ganz sicher, dass es mich führen wird und dass ich am Ende dieses langen Weges, und das ist das größte Ziel, das ich überhaupt habe, was jeder Mensch eigentlich in seinem Leben haben kann, glücklich sein kann und glücklich bin und mit einem Gefühl von Erfüllung endlich auch davon lassen kann, etwas tun zu müssen.
Was willst du denn noch tun?
Konkret werde ich noch Bücher schreiben. Konkret hoffe ich, irgendwann eine Oper zu inszenieren. Ich habe ja zweimal in meinem Leben schon auf einer Opernbühne gestanden, in Dortmund damals und in Münster bei der Entführung aus dem Serail, wo ich zwar nur eine Sprechrolle hatte, aber in diesem Gebilde einer Oper, also den vielen Sängern, dem Orchester, gespürt habe, welch wahnsinnige Energie dieses Genre hat. Und mir ist irgendwann aufgefallen, Moment mal, du machst Schauspiel und Musik und du hast nichts mit Oper zu tun. Und das war ein Moment der Erweckung, der bis heute in mir lodert. Also bis heute denke ich, das muss ich unbedingt machen, obwohl ich ehrlich gesagt immer noch den Zugang zu Opern sehr schwierig finde. Also ich war jetzt neulich in Idomeneo von Mozart und obwohl Mozart eigentlich leichtere Kost ist, muss ich sagen, es hat lange gedauert, bis ich die Struktur dieser Komposition und die Idee auch dieser Fassung, der Verbindung aus Sprache und Musik so verstehen konnte, wie ich das zum Beispiel anfangs beschrieben habe bei Shakespeare oder Texten, die mir vorher wie so ein Betonklotz erschienen und in die ich dann so ganz langsam eindringen konnte. Erst mit einem Skalpell, dann mit einem Stilett und am Ende mit einer Kreissäge.
Ist das auch so ein bisschen ist das ein bisschen der Dreijährige, der mit Spaghetti vorm Fernseher dirigiert?
Ich denke vielleicht ja, weil auch da die Wucht und die Energie dieses Ausdrucks mich ähnlich fasziniert wie das kleine Kind. Aber es ist natürlich viel erwachsener, es ist viel kognitiver, es ist weniger emotional. Und trotzdem ist es nicht weit weg. Also es ist sehr nah an dem dran, was ich auch damals wahrscheinlich gefühlt und erlebt haben muss.
Du hast ja auch einmal das Babelsberger Filmorchester dirigiert.
Ja. Eine erschreckende Erfahrung.
Wirklich?
Ja.
Warum war das so erschreckend?
Ja, weil ich hatte ja Dirigieren als Unterrichtsfach an der Musikhochschule und ich wusste immer, Dirigieren ist nicht leicht und alle denken immer, was macht der Dirigent da eigentlich? Aber ein Orchester kollabiert, wenn es nicht dirigiert wird. Und dann als, ja, sozusagen Anfänger, nicht als Laie, aber als Anfänger vor so einem Orchester zu stehen und zu merken, dass jede Finger- und Handbewegung für die eine Bedeutung hat, ist erschreckend. Das ist erschreckend.
Gibt's noch was außer den Büchern und der Oper, was dir bevorsteht?
Ja, auch künstlerisch gibt es da noch eine Menge. Ich möchte einen Kinofilm drehen, zu dem es schon seit langem die Idee gibt. Übrigens entstanden zusammen mit Ulrich Otto. Und ich sehe das so ein bisschen als verpflichtendes Erbe an, dass ich diesen Film irgendwann drehe, weil das immer unsere gemeinsame Idee war und unser Ziel, eines Tages diesen Film zu drehen. Das ist eine wunderbare Geschichte, hat mit deutscher Wiedervereinigung zu tun und dem, was Türken in West-Berlin so erlebt haben. Also es ist auch ein spannendes Thema. Ich weiß nicht, was noch kommt. Also es muss ja auch nicht Kunst sein. Vielleicht werde ich Fußballtrainer oder Fußballmanager. Das ist ja wurscht. Also es geht letztendlich ja um die Selbstverwirklichung. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr demütig und dankbar dafür, dass ich so viel von mir auch selbst verwirklichen konnte. Und selbst wenn das für den einen oder den anderen chaotisch wirkt, sehe ich mein Leben als eine sehr einheitliche und homogene Entwicklung an, die nicht so passiert wäre, wenn die Dinge nicht so passiert wären. Deswegen, ich mache niemandem einen Vorwurf, weder meinen Partnerinnen noch meinen Eltern, noch den Schwestern im Nonnenheim, noch den Lehrern, die mir Dinge unterrichtet haben, die ich nicht lernen wollte, sondern es war immer nur eine Herausforderung und es war immer nur eine Prüfung. Und ich habe diese Prüfung hoffentlich bis zum heutigen Tage unversehrt überstanden und ich bin sicher, ich werde noch eine Menge anderer Prüfungen überstehen müssen. Aber erstens habe ich die Kraft dazu und zweitens den Willen.
Haben wir noch irgendwas vergessen?
Nein, im Grunde genommen ist das alles und ja, wir werden sehen. Wir haben ja jetzt erstmal 2 Drittel hinter uns und ich freue mich auf die nächste Zeit und ich danke dir sehr dafür, dass du dir diese Mühe gegeben hast. Es war sehr beeindruckend, wie du gefragt hast und für mich auch bewegend, wie ich antworten musste. Und ich hoffe einfach, dass jeder, der das hört und jede, die das hört, weiß, dass wir das nicht getan haben, weil wir in irgendeiner Form einen Prospekt für Bewunderung geben wollten, sondern weil das eine Erklärung ist und eine Erläuterung über die Hintergründe meiner Arbeit. Und ich glaube, das ist manchmal wichtig.
Danke für das Gespräch.
Ja, danke dir.
Das war's noch nicht mit Das war's noch nicht. Freut euch schon sehr bald auf Bonusmaterial exklusiv für Mitglieder bei Supercast, Patreon oder YouTube. Danke fürs Zuhören und bis bald.